Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führet mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Psalm 23. Ja, diesen Psalm kennen vermutlich die meisten. Schließlich ist er doch einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Psalm in der Bibel. Aber was sagt er eigentlich aus? Was ging in David vor, als er diesen Psalm geschrieben hat? Also wenn ich den Psalm lese, löst er in mir irgendwie eine innere Zufriedenheit und Ruhe aus. Und ja, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich den des Öfteren gelesen. Ja, David zeigt in diesem Psalm hier, was Gott, sein Herr, in ihm bewirkt. Gott gibt alles, was wir brauchen. Er schenkt uns eine Ruhe und Zufriedenheit, die wir selbst nicht erreichen könnten. Er hilft uns in aller Not. Er steht uns zur Seite. Er schenkt uns eine Gnade, die so groß ist, dass wir sie nicht begreifen können. Ja, wenn man das so liest, könnte man denken, David hätte das ultimative Leben gehabt. Alles wäre super gelaufen, es könnte nicht besser sein. Aber die meisten könnten sich schon denken oder wissen es, dass das bei David nicht so war. Ich habe ja in meiner letzten Predigt, die ich vor einiger Zeit gehalten habe, über David geredet. Dabei kam dann auch raus, dass David in seinem Leben eigentlich von einer Katastrophe in die nächste gewandelt ist. Aber am Ende konnte er trotzdem doch so einen wunderbaren Psalm schreiben. Na, wie funktioniert das? Denn dass in einem Leben nicht immer alles perfekt läuft, kann hier vermutlich auch jeder bestätigen. Ich will dazu ein paar Abschnitte aus dem Buch Hiob lesen. Wahrscheinlich kennen die meisten das auch, weil Hiob bei dem Thema Leid, um das es heute gehen soll, ja sehr gerne als Beispiel genommen wird. Hiob Kapitel 1, ab Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannten Rinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Ja, Hiob hatte scheinbar das perfekte Leben. Er hatte enorm viel Besitz, war der reichste Mann dort, wo er lebte. Er hatte eine große Familie. Vor allem war er gottesfürchtig. Besser könnte es nicht werden, oder? Ja, besser nicht, aber schlechter konnte es werden. Ab Vers 13. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sagte: Die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fiel dieser Bär ein und nahm sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete er, da kam ein anderer und sagt: Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer und sagt: Die Chaldäer hatten 3 Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während der noch redete, da kam ein anderer und sagt: Deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Das ist eine Wendung. Eben noch der größte und reichste Mann des Ostens und keine 10 Minuten später vermutlich einer der ärmsten. Sein gesamter Besitz war weg, seine Familie zerstört. Alles, was er vermutlich in jahrelanger, jahrzehntelanger harter Arbeit erlangt hatte, war auf einen Schlag verloren. Das einfach nur als Rückschlag zu bezeichnen, wäre massiv untertrieben. Ja, aber Rückschläge, ja, das kennt wahrscheinlich jeder in seinem Leben. Der eine mehr, der andere weniger. Aber dann dürfen wir ja durch die Bibel wissen, dass wir einfach auf Gott vertrauen dürfen. Wir dürfen ihm das sagen und er wird uns helfen. Ich möchte dann nochmal den Psalm 23 in Erinnerung rufen, den ich vorhin gelesen habe. Und auch Hiob reagierte ja mit Gottesfürchtigkeit. Vers 20, direkt nachdem das passiert ist. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt. Und er fiel auf die Erde und betete an und sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Ja, das Zerreißen des Obergewandes und Abschneiden der Haare waren damals Zeichen von Entrüstung und Trauer. Ja, aber dennoch bleibt Hiob hier Gott treu und lobt ihn. Jetzt könnte man ja einwenden, dass es hauptsächlich Besitz war, den Hiob verloren hat, bis auf seine Kinder. Aber er selbst als Person war ja unversehrt, ihm ging es noch gut. Aber es geht noch weiter. Kapitel 2, Abvers 7. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er, Hiob, nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Jetzt wurde es noch mal schlimmer. Jetzt war sogar Hiobs eigenes Leben zerstört. Und sogar seine eigene Frau ist schließlich vom Glauben abgefallen. Ja, wie könnte man es ihr in der Situation verübeln? Es müsste doch auch Hiob einsehen, dass Gott ihn doch scheinbar verlassen hat und sich nicht mehr für sein Wohl interessiert. Aber lasst uns Hiobs Antwort darauf lesen, direkt im Anschluss, Vers 10. Er aber sagt zu ihr, wie einer der Törinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, das sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ja, okay, Gott hat gewonnen. Hiob ist nicht von seiner Gottesfürchtigkeit abzubringen. Und ich persönlich finde das ziemlich krass. Wenn mir sowas passieren würde, ich wüsste nicht, wie ich darauf reagiere. Aber so wie Hiob vermutlich nicht. Ich würde es mir wünschen, so reagieren zu können, aber ich weiß es nicht. Hiob konnte echt nichts vom Glauben abbringen. Ja, und genau das haben wir ja schon in so vielen Predigten gehört zum Thema Leid. Das war jetzt gerade nichts Neues eigentlich für uns, was ich erzählt habe. Wir müssen unsere Probleme, unsere Leiden einfach an Gott abgeben. Ihm alles im Gebet hinlegen und er wird uns dabei helfen. Er wird uns die nötige Kraft schenken, das durchzustehen. Das haben wir schon so oft gehört und das ist ja auch richtig. Das ist ja vollkommen richtig. Aber die Sache hat einen Haken. Denn das ist halt nicht unbedingt so einfach. Klar müssen wir unser Leid, unsere Probleme an Gott abgeben. Ja, und immer wird Hiob als Beispiel genommen, ein gutes Beispiel, ja, der trotz seiner Verluste Gott gelobt und gepriesen hat. Allerdings, muss man bedenken, hat das Buch Hiob mehr als diese 2 Kapitel. Ganze 40 Kapitel mehr. Das Buch Hiob hat 42 Kapitel insgesamt und die sind definitiv nicht durchgehend von Lob und Preis erfüllt. Ich lese aus Kapitel 3, also kurz nach Hiobs Lob, vielleicht 2-3 Wochen später zeitlich gesehen. Kapitel 3, Abvers 1. Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen und kein Licht soll über ihm glänzen. Regenwolken sollen sich über ihn lagern, Verfinsterung des Tages ihn erschrecken. Diese Nacht, Dunkelheit ergreife sie. Sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres. In der Zahl der Monate komme sie nicht. Siehe, diese Nacht sei unfruchtbar, kein Jubel soll in sie hineinkommen. Es sollen sie verwünschen, die den Tag verglichen, die fähig sind, den Leviathan zu reizen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung. Sie hoffen auf Licht und da sei keines, und sie schauen nicht die Wimpern der Morgenröte. Denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Unheil nicht vor meinen Augen verborgen. Warum starb ich nicht vom Mutterleib an? Verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Da sieht die Lage plötzlich anders aus. Okay, Hiob sagt zwar nichts gegen Gott hier, aber der bedingungslose Lobpreis war verstummt. Was war hier passiert? Was hat sich verändert? An Hiobs Situation hat sich nichts verändert. Ihm ging es jetzt genauso schlecht wie vorher auch. Und genau das ist es nämlich. Es ist Zeit vergangen. Und die Situation hat sich nicht verbessert. Wir Menschen halten vieles aus. Wir sind sehr, haltbar, sage ich mal. Aber ja, wir können Gott um Hilfe bitten, wenn irgendwas schief läuft. Wir können ihm alles hinlegen, beten und so weiter. Aber wenn sich etwas hinzieht, dann wird es schwieriger. Dann kommen auch wir und kommen wir unsere Grenzen. Ich kann aus meinem eigenen Leben sprechen, denn ja, Gott hat bei mir nicht unbedingt mit Leid und Problemen gespart. Wenn ein Problem mal auftritt, nicht so lange dauert und ein kleines Problem ist, dann ist es fast schon einfach, Gott anzubeten, das Gott abzugeben. Dann ist es ja einfach, Gott zu vertrauen. Also sobald die Probleme mehr werden, wenn die sich hinziehen, wird das immer schwerer. Denn diese Probleme können ja alles Mögliche sein. Und selbst an einer derselben Sache können dann verschiedene Aspekte zum Problem werden. Aber am Ende gibt es, denke ich, nur zwei Arten, wie man mit diesen Problemen, dem Leid, umgehen kann. Der erste Weg, die erste Art ist so wie Hiob am Anfang. Alles an Gott abgeben, ihm bedingungslos zu vertrauen und uns an seiner Gnade freuen. Hey, und wer das schafft, dem kann ich nur gratulieren, wirklich. Das ist großartig. Aber leider nicht der einzige Weg, damit umzugehen. Denn die zweite Möglichkeit ist es, das einfach hinzunehmen. Die Probleme, das Leid einfach hinzunehmen, damit leben. Dem gegenüber vielleicht gleichgültig werden, das Beste draus machen. Kann man machen. Habe ich früher selbst viele Jahre so gemacht. Ich habe meine Probleme einfach ignoriert. Habe damit gelebt und irgendwann wurde es einfach so normal, dass ich es gar nicht mehr gemerkt habe, auch wenn die Probleme eigentlich immer da waren. Ja, glücklich hat mich das definitiv nicht gemacht. Und ja, deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Probleme einfach vor Gott bringen. Selbst wenn wir ja glauben, daran zu verzweifeln. Ja, dass wir zu ihm beten, auch wenn wir es nicht verstehen, beziehungsweise gerade dann. Ja, es ist halt einfach nicht so leicht. Wir sehen das sehr gut an Hiob. Anfangs war er auf dem ersten Weg. Er hat bedingungslos auf Gott vertraut, sein Handeln nicht in Frage gestellt. Aber dann mit der Zeit wurde es schwieriger. Wir haben das ja gerade gelesen, dass Hiob schließlich sogar den Tag seiner eigenen Geburt verflucht hat. Und dann kam etwas später noch was, das zwar irgendwie menschlich ist, aber in gewisser Weise doch die Anfänge von Zweifeln daran sind, dass ob Gott doch alles richtig macht. Kapitel 7, ab Vers 12. Bin ich das Meer oder ein Seeungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Wenn ich sagte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager wird meinen Kummer tragen helfen, so entmutigst du mich mit Träumen und durch Visionen schreckst du mich auf, so dass meine Seele Erstickung vorzieht, den Tod lieber hat als meine Gebeine. Ich mag nicht mehr, nicht ewig will ich leben, lass ab von mir. Meine Tage sind nur noch ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn nicht groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, ihn alle Augenblicke prüfst? Wie lange noch willst du nicht von mir wegblicken, nicht einmal so lange von mir ablassen, bis ich meinen Speichel heruntergeschluckt habe? Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt und warum werde ich mir zur Last? Ja, Hiob stellt Gott hier die antwortlose Frage nach dem Warum. Warum passiert das alles? Warum muss das jetzt so sein? Warum ausgerechnet bei mir? Ja, wer kennt das nicht? Also ich kenne das nur zu gut. Wie oft stelle ich in Situationen, wo es mir wieder richtig schlecht geht, Gott diese klagende Frage nach dem Warum? Warum muss ich das alles erleiden? Allerdings habe ich auch festgestellt, dass dieses Fragen nichts bringt. Außer, dass es die Saat der Zweifel ist. Ich weiß bis heute nicht, warum meine Probleme jetzt ausgerechnet in der Schwere und der Form da sind. Das hat mir Gott bisher nicht erzählt. Aber was er mir erzählt hat mit der Zeit, sind ja zwei Antworten über den Sinn dessen. Dazu komme ich aber später nochmal, dazu später mehr. Denn es gibt noch einen weiteren Schritt, den Hiob durchgemacht hat. Ein weiterer Zwischenschritt, der kommen kann, bevor man den ersten Weg oder wahrscheinlich ja den zweiten Weg erreicht. Da habe ich leider keine gute beispielhafte Stelle im Buch Hiob gefunden, denn das zieht sich über 30 Kapitel, diese Entwicklung, von Kapitel 8 bis Kapitel 37. Aber hier fängt Hiob langsam, aber sicher an, Gott anzuklagen. Aus der Klage wird Anklage. Hiob meint, er wisse es besser als Gott. Und er fängt an, Gottes Autorität zu zweifeln und zu meinen, er wüsste doch besser, dass er gerecht ist. Ja, ich musste an eine Begebenheit von mir persönlich denken auch. Vor einigen Jahren war es bei mir mit meinem Leid so schlimm geworden, dass ich auch Gott angeklagt hatte. Welcher Gott ließ denn schon solches Leid zu? Ein Liebender ganz bestimmt nicht. Ja, dabei hatte ich keine 3 Wochen vorher noch Gott angefleht, dass ich es nicht mehr aushalte, dass ich Hilfe brauche. Ja, aber schließlich hatte ich ihn angeklagt, ihn zu einem ungerechten Gott verurteilt. Bei Hiob, als er das gemacht hat, kam dann doch recht schnell eine Antwort von Gott. Was heißt recht schnell? Nach 30 Kapiteln. Und eine ausführliche, die dann über 2 Kapitel geht. Ich möchte den Anfang davon mal lesen. Kapitel 38, Abvers 1. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und die Söhne Gottes jauchzten? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll? Als ich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunst zu seinen Windeln, und ich ihm seine Grenzen zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach: Bis hierher kommst du nicht und weiter und nicht weiter, und hier soll aufhören der Stolz seiner Wellen. Ja, ich würde am liebsten das gesamte Kapitel und das nächste noch lesen, aber ich glaube, das würde zu lang werden. Auf jeden Fall zeigt Gott dem Hiob hier, welche Autorität er hat. Das ist die Antwort darauf, dass Hiob Gottes Autorität in Frage gestellt hat. Ja, mir hätte Gott damals auch geantwortet, als ich seine Gerechtigkeit und Liebe in Frage gestellt hatte. Eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise. Manche wissen, wie, das habe ich ja hier und da schon mal erzählt. Aber warum ist Gott bei hier bei Hiob und bei mir damals auch dann plötzlich so deutlich geworden? Verdient hätten wir es nämlich definitiv nicht. Schließlich haben wir kurz zuvor noch Gott noch an seiner Gnade und Autorität massiv gezweifelt, ihn angeklagt und verurteilt. Ja, Gott wollte uns nicht verlieren. Hätte mir Gott nicht so geantwortet, wie er es getan hat, dann wäre es vermutlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich mich von Gott losgesagt hätte. Bei Hiob wäre es vielleicht auch irgendwann so weit gekommen. Ja, Gott liebt uns einfach zu sehr, als dass er uns einfach tatenlos gehen lassen würde. Also er tut natürlich nicht bei jedem auf die gleiche Art und Weise antworten. Nicht zu jedem der gleichen Art und Weise sprechen. Also bei jedem anders und individuell genau für jeden passend. Ja, natürlich lässt uns Gott halt die freie Wahl, aber tut er doch alles, dass wir uns nicht gegen ihn entscheiden, sondern doch freiwillig bei ihm bleiben. Hiob hat dann schließlich doch wieder die Größe und Autorität anerkannt von Gott und wie klein er doch eigentlich ist im Vergleich. Und Gott hat ihn dafür belohnt. Im letzten Kapitel, im Kapitel 42, lesen wir dann, wie Gott Hiob gesegnet hat. Von allem Besitz, den Hiob verloren hat, gab Gott ihm das Doppelte zurück. Und auch 10 neue Kinder schenkte Gott ihm. Das ist Gnade. Ja, am Ende kann man sich noch eine Frage stellen. Wozu das Ganze? Im speziellen Fall Hiob können wir am Anfang nachlesen, warum. Also wie es dazu gekommen ist, sage ich mal. Das habe ich jetzt absichtlich weggelassen, weil ich glaube, das kann man nicht beispielhaft nehmen für alle anderen Menschen. Da war es halt grob gesagt so, dass der Teufel gemeint hat, Hiob glaubt nur an Gott, weil es ihm so gut geht. Und Gott hat gesagt, Hiob wird auch an mich glauben, wenn es ihm schlecht geht. Ich persönlich denke, dass da noch vielleicht ein bisschen mehr dahinter stand, das nur halt nicht im Buch Hiob aufgeschrieben ist. Aber ich denke mal, man kann das halt nicht verallgemeinern. Aber dem stellt sich halt schnell die Frage, warum Gott denn Leid überhaupt zulässt. Ja, ich habe für mich selbst eine Frage auf diese Antwort gefunden, aber das jetzt auszuführen würde, glaube ich, zu lange dauern. Aber ich möchte gerne etwas darauf eingehen, warum Gott bei seinen Kindern, uns wiedergeborenen Christen, Leid zulässt. Und vielleicht sogar besonders bei uns. Ich kann mir da einfach mal selbst die Frage stellen, was habe ich durch mein Leid, was ich damals hatte und auch bis heute noch habe, gelernt? Weil das habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass ich daraus gelernt habe. Ja, damals fehlt in meinem Leben, auch nach meiner Bekehrung, diese lebendige Liebe zu Gott, die war bei mir einfach nicht da. Gott war für mich Gott, ein Herr, der Herr, aber kein Vater. Und durch dieses Ereignis, wo ich Gott angeklagt hatte und er sich mir 2 Tage danach offenbart hat, habe ich diese lebendige Liebe wiedergefunden. Und ja, mein Glaubensleben und Leben allgemein hat sich massiv zum Positiven verändert. Das war jetzt bei mir im Speziellen so. Und das lässt sich sicherlich nicht direkt auf andere übertragen. Aber am Ende bewirkt Gott durch Leid und manchmal auch wirklich extremes Leid. Eine Umkehr im eigenen Leben. Dass sich irgendwas im eigenen Leben verändert. Bei Hiob war das sicherlich auch so. Er war zwar vorher schon gottesfürchtig, aber danach war er sicherlich ein ganz anderer gottesfürchtiger Mensch. Bei Hiob war das Leid danach zu Ende. Beziehungsweise bis halt auf darauf, dass seine ersten 10 Kinder weg waren. Ja, bei mir ist das zum Beispiel jetzt schon ein paar Jahre her, aber das Leid los bin ich nicht. Also ich kann nicht sagen, dass das weg wäre. Ganz im Gegenteil. Ja, und auch wenn ich mich regelmäßig danach sehne, dass es doch einfach weg wäre. Dass Gott mich einfach von dem Leid heilen soll, muss ich zugeben, dass es doch gut war, dass er es nicht getan hat bisher. Wenn ich darauf schaue, wie sich mein Leben sowohl im Glaubensbereich als auch allgemein entwickelt hat in den letzten Jahren, muss ich zugeben, dass ich ohne dieses Leid vermutlich niemals so weit gekommen wäre. Und diese Aussage ist hart, definitiv. Hätte mir das vor ein paar Jahren gesagt, dann hätte ich ihn für dumm verkauft und gemeint, dass es bei mir etwas ganz anderes sei. Aber ich kann dir versichern, ganz egal welches Leid du haben magst, sei es eine Krankheit, eine Sünde oder sonst irgendetwas, dieses Leid ist dein Lehrer. Das ist eines der Dinge, die ich gelernt habe. Das Leid lehrt. Und wir selbst können da übrigens auch nicht sagen, dass wir ausgelernt hätten. Vor einem Jahr habe ich schon gemeint, dass ich jetzt alles gelernt habe. Heute kann ich sagen, dass das definitiv nicht so war. Und in den nächsten Jahren werde ich sicherlich noch einiges lernen. Ja, und aber wann wir ausgelernt haben, das kann nur Gott beurteilen. Und ja, Gottes Unterricht ist manchmal extrem hart. Das kann ich definitiv bestätigen. Ja, dazu kann ich mittlerweile aus wirklich voller Überzeugung 1. Korinther 10, Vers 13 lesen. 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, für jemanden, der wirklich leidet, ist das ein schwieriger Fall. Für jemanden, der wirklich leidet, ist das ein schwieriger Vers. Ja, denn ich selbst habe immer mal wieder Zeiten, wo es schlecht geht, wo es mir so schlecht geht, dass ich nicht mal weiß, wie ich die nächsten 5 Minuten überstehen soll. Aber ich kann wirklich mittlerweile aus voller Überzeugung zusammen mit Paulus sagen, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden oder geprüft werden. Im griechischen Urtext ist das Gleiche an der Stelle. Gott passt da gut auf. Und ja, ich hatte so oft das Gefühl, dass es mittlerweile zu viel ist und dass ich daran zerbrechen werde. Aber ich stehe gerade hier und kann euch davon erzählen, also bin ich scheinbar nicht dran zerbrochen. Ja, Gott wird immer einen Ausgang schaffen. Der ist nicht immer direkt da, definitiv nicht. Manchmal müssen wir erst durch diese Versuchung, diese Prüfung durch, bis der Ausgang da ist. Und ja, sonst wird man ja nichts daraus lernen können. Aber ein Ausgang wird kommen. Das kann ich euch versichern. Ich möchte nochmal den Vers lesen, den Stefan heute Morgen gelesen hat, aus 1. Petrus 5, den Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Eine kurze Zeit im Vergleich zu dieser ewigen Herrlichkeit, in der wir später einmal leben werden. Ja, und er wird uns vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Das ist wirklich so. Durch dieses ganze Leid, diese ganzen Prüfungen und Versuchungen in den letzten Jahren bei mir bin ich sowohl menschlich als auch geistlich enorm gewachsen. Mein Glaube wurde auf eine Art gestärkt und gefestigt, wie ich es mir anders nicht vorstellen könnte. Und ich will nicht leugnen, dass das trotz alledem für mich heute immer noch schwer ist. Das Leid geht davon ja nicht weg. Aber deswegen ist es so wichtig, immer weiter dafür zu beten, immer weiter bei Gott zu bleiben damit. Und am besten auch nicht nur alleine beten, sondern zu zweit. Es gibt ja diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und irgendwie stimmt das auch, würde ich sagen. Ich möchte dazu einmal aus dem Brief des Jakobus, aus dem 5. Kapitel etwas lesen. Jakobus 5, Vers 13 und 16. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ja, Gott hat uns mit dem Gebet ein mächtiges Werkzeug gegeben. Immer wenn es mir ja wirklich schlecht geht und ich glaube, dass es mir zu schlecht, dass es zu viel wird, dann ja, kann ich zu Gott beten und ihm sagen, Gott, hier, ich glaube, das wird mir zu viel, ich halte das nicht mehr aus. Und ja, bisher hat mir Gott auch immer geholfen dabei. Ja, das ist der erste von den beiden Wegen, von denen ich vorhin erzählt hatte. Alles an Gott abzugeben, ihm zu vertrauen. Ich habe beide Wege erlebt, sowohl den Weg mit Gott als auch den Weg ohne Gott. Und ich kann definitiv sagen, dass der Weg mit Gott der bessere ist. Auch wenn wir es nicht verstehen, warum das jetzt ausgerechnet bei uns sein muss mit dem Leid. Ich habe das, wenn ich es mal verstanden habe, in speziellen Situationen höchstens mal teilweise verstanden. Aber der Weg mit Gott, im Vertrauen auf ihn, selbst wenn wir es nicht verstehen, besonders dann, ist definitiv der richtige. Ich schließe mit Psalm 31, Vers 4. Psalm 31, Vers 4. Denn mein Fels und meine Burg bist du, und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Amen.